Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Philipp Schröder von Endite Capital. Hallo Philipp.
Moin.
So, jetzt fragt ihr euch, Philipp Schröder, ein Name wie Donnerhall. Endite Capital ist den Experten natürlich bekannt. Du wirst gleich mehr dazu sagen. Vorab werde ich jetzt schon sagen, Philipp hat ganz aktuelle News produziert. Durch ein Investment in Comtravo, eines der aus meiner Sicht innovativsten Startups im Bereich Travel. Dazu werden wir gleich nochmal sprechen, wo ihr als Endite Capital neben so schildernden Namen wie Project A, Rains to Ventures, Creandum, diejenigen, die, glaube ich, auch Spotify damals gebackt haben.
Ja, und iSettle und andere gute Unternehmen, ja.
Ja, also eine richtig feine Sache. Dazu kommen wir ganz am Ende nochmal detaillierter. Vorher sprechen wir aber schwerpunktmäßig über B2B-Marketing, wie Marketing und Sales zusammenläuft und wie man als VC oder wie du als VC auf die Marketing-Engine deiner Beteiligung guckst oder deiner potenziellen Beteiligung guckst. Warum finde ich das so wichtig? Erstens bist du sehr geschätzter Freund und Geschäftspartner bei vielen Themen und hast einen klaren Blick und speicherst das auch sehr, sehr deutlich aus. Und grundsätzlich finde ich immer wieder, dass man von VCs, aber auch von PEs Einblicke erhält, die zukunftsweisend sind für Entwicklungen, die den traditionelleren Markt, also auch für reifere Unternehmen, mit einem gewissen Zeitversatz sowieso auch betreffen werden. Im Grunde bist du für mich so eine Glaskugel in die Zukunft.
Hört sich gut an.
Ja, ne?
Ja,
gut.
Super.
Wollen wir starten?
Gerne.
Sehr gut. Philipp, erzähl mal kurz was über dich und danach über Endite Capital.
Ja, also bin Hamburger jung, 45 Jahre alt, habe in London studiert. Ich rede mal eher über meine Karriere, ne?
Kannst du machen, wie du willst.
Ja.
Worüber hast du denn sonst gesprochen?
Ja, weiß ich nicht. Wir können es schon so gut, das muss ich ja nie wiederholen. Hm? Also, 99 habe ich mit 25 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet. Also ich bin ein Unternehmer, aber habe kein Startup gegründet, in dem Sinne ein Technologie-Startup, sondern ich habe einen Venture-Capital-Fonds gegründet, eine Venture-Capital-Management-Firma. Das war kurz bevor die Blase geplatzt ist. Dazu animiert haben wir uns eigentlich die Autoscout-Gründer. Für die haben wir immer Studien geschrieben, während wir in London studiert haben. Dann ist die Blase geplatzt. Und ich habe meinen nächsten Schritt getätigt, ich bin ins Ausland gegangen, ich bin nach Barcelona gegangen, da hat einer meiner Partner, mit dem ich die Firma gestartet habe, Active Venture Partners, schon bereits gelebt und da haben wir uns gesagt, lass uns doch mal einen eigenen Fonds raisen. Da waren wir 28 Jahre alt, haben den ersten Fonds geraced, mit einem schwedischen Partner noch und einem schottischen Partner, haben wir von spanischen Investoren Geld eingesammelt. Mit 34 haben wir den zweiten Fonds geraced. Ich habe über 50 Investments getätigt in den letzten mehr oder weniger 20 Jahren, habe Firmen verkauft im Wert von mehr als einer halben Milliarde mittlerweile und dann nach 8 Jahren in Barcelona fing die ganze Bewegung an des Separatismus da und aufgrund der Tatsache, dass ich auch Kinder hatte, wollte ich dann wieder zurückziehen nach Hamburg, dass die dann auch an eine deutsche Schule gehen. Bin zurück nach Deutschland gezogen und habe dann hauptsächlich Investments in der Dachregion getätigt. Und dann wurde ich angesprochen von einem anderen Fonds auch noch, den ich schon länger kannte, ob ich nicht auch Partner bei denen werden will. Und dieses Engagement sah sehr attraktiv aus. Zudem haben sie einen starken Fokus auf die Dachregion. Und somit habe ich mich als Partner der Firma Endite Capital angeschlossen.
Endite, ist da nicht auch irgendwie die Demol-Dynastie irgendwie dahinter? Dynastie, sagt man so bei.
Ja, also eigentlich nicht Demol, sondern Ende. Also ja. Die kommen von Endemol. Den meisten Leuten ist wahrscheinlich Endemol bekannt. Also da gab es zwei Kreative, John Demol und Job von den Ende. John Demol war hier mehr bekannt durch Linda Demol.
Ja.
Haben wir immer gerne gesehen hier im deutschen Fernsehen. Und die haben sich zusammengesetzt und hatten sie, sagen wir mal, ein Executive-Team dahinter, die diese Firma so groß gemacht haben, 60 Firmen aufgekauft auf der ganzen Welt, an die Börse gebracht, für 5 Milliarden in Telefonica verkauft, günstig zurückgekauft, wieder in die Börse gebracht. Und das Team dahinter, das hat dann Endite Capital gegründet, mit einem der größten Geldgeber, Joop van den Ende, dem auch hier Stage in Hamburg gehörte, hat auch mittlerweile wieder verkauft. Und die haben dann zunächst sehr viel in Media investiert und auch AdTech, witzigerweise. Und jetzt ist der Fokus aber vermehrt auf B2B-Themen. Und jetzt sind wir dabei, den zweiten Fonds zu investieren, hauptsächlich Series B, also nicht ganz in den frühen Phasen, sondern ein bisschen später, anderen Series A-Investoren.
Erzähl mal kurz für diejenigen, die nicht aus der VC-Szene kommen, kurz mal ganz kurz die Klassifizierung, also was ist typischerweise eine Series A, B, C, so, nur mal so von den Größenordnungen, Phasen, Frühphasen etc.
Ja, also es gibt ja erstmal die Seed-Phase, die normalerweise werden die Unternehmen dann mit 500.000 bis 1 Million ausgestattet von Privatinvestoren, wo die Unternehmer genug Geld haben, um vielleicht das erste Minimal Viable Product zu bauen. Dann kommen die Series A-Investoren, die ersten institutionellen Investoren. Die investieren dann zwischen mittlerweile 5 bis 10 Millionen. Die Runden sind sehr viel größer geworden. Also bis vor 5 Jahren war das vielleicht noch 2 bis 3 Millionen. Da geht es eigentlich darum, um das erste Proof of Concept zu zeigen und auch mal die erste Skalierungsstufe zu zünden oder die erste Skalierungsstufe zu managen. Und danach kommt dann Series B, das heißt, das sind dann Runden von 10 bis 20 oder mittlerweile auch 30 Millionen Euro.
Das ist dann schon
die Firmen dann zu internationalisieren.
Genau, das ist eine marktreife gezeigt, da geht es dann um Wachstum. Und
genau, starkes Invest natürlich im Sales und Marketing meistens.
Okay, das heißt, also wenn wir jetzt hier, wir werden gleich nur über Comtravo sprechen, wenn das eine Series A war, dann reden wir von irgendeiner Größenordnung von 5 bis 10 Millionen.
Ja, also wir sind ja in der Series B eingestiegen. Das war jetzt eine Runde von 20 Millionen oder 21 Millionen.
Okay, genau. Also das ist natürlich eine entsprechende Stufe. Erzähl doch mal über du hast gesagt, ihr habt früher auch AdTech gemacht. Jetzt macht er mehr B2B. Habt ihr auch MarTech gemacht oder sind die Grenzen da nicht so klar?
Nee, da sind vielleicht die Grenzen nicht ganz so klar. Also wir haben wirklich AdTech gemacht, also die typischen SSP-DSP-Deals. Jetzt vermische ich natürlich ein bisschen das Portfolio von Active, also meinem Fonds aus Barcelona und auch von Endite. Mit Active haben wir Investments gemacht wie Adjust. Ich glaube, das Thema wurde auch schon mal angesprochen von Jörg Binbrücker. Da sind wir co-investiert in dem Deal. Wir haben auch in eine holländische Firma investiert, Yielder, die auch stark dadurch eigentlich unter die Räder gekommen ist, durch die ganze Evolution im AdTech-Bereich und die Dominanz von Google und Facebook. Adjust ist sicherlich ein besseres Beispiel hier.
Aber Adjust für alle, die Folge mit Jörg Binnenbrücker nicht gehört haben. Das ist einer der Weltmarktführer im Mobile Analytics und Attribution, also überall, wo Performance, Bewegungsdaten, Traffic-Daten in Mobile Apps korreliert und ausgewertet werden können oder müssen, gehören zu den Top. Mit Abstand, die gehört zu den Top-3-Anbietern.
Ja, sicherlich zu den Top-3. Dadurch, dass sie ja auch in den letzten 6 Monaten 4 Firmen hinzugekauft haben, ist das Thema Fraud Prevention natürlich sehr, sehr wichtig geworden. Dadurch haben sie sicherlich auch ein sehr klares Alleinstellungsmerkmal. Aber ja, das ist sicherlich eine der führenden Unternehmen im Mobile-Analytics-Bereich.
So, du hast gesagt, ihr macht jetzt viel schwerpunktmäßig im Software-as-a-Service-Segment, im B2B. Also dort, wo Software-as-a-Service das Besondere aus einer Marketing-Perspektive oder aus meiner Sicht ist, das ist im Grunde ein Subscription, das vielleicht ein Abo-Modell oder ein etwas, wo ein Kunde, egal ob es ein Endkonsument, ein B2C-ler oder ein B2B-ler ist, der dort die Leistung bezieht, dass sich praktisch monatlich jährlich irgendwie immer fortsetzt, bis es dann gekündigt wird, was Vor- und Nachteile hat, aber vor allen Dingen hat es aus Marketing-Sicht die Vorteile, dass man einen verhältnismäßig gut vorhersehbaren Kundenwert generieren kann.
Ja.
Erzähl mal, bevor wir einsteigen, wie du auf das Marketing und das Produktportfolio deiner Unternehmen guckst. Vielleicht nennst du noch ein paar Namen, in welchen Unternehmen ihr sonst so investiert seid?
Ja, also ich hatte ja schon Adjust und Yielder genannt. Wir sind unter anderem auch in eine Firma investiert, Leadfeeder. Leadfeeder ist ein Unternehmen, das einem ermöglicht, letztendlich die Webseiten, Daten zu analysieren und die dann zu nutzen für die Outbound Sales meistens auch von SaaS-Unternehmen eigentlich, um dort den Sales Funnel besser zu priorisieren, weil es dann natürlich klar ist, die Leute, die auf der Website jetzt zum Beispiel von Digital Forward waren und White Papers runtergeladen haben und sehr viele Podcasts angehört haben, sind sicherlich, besteht sicherlich eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass diese Unternehmen auch Interesse an den Dienstleistungen und Produkten von Digital Forward haben wird.
Witzigerweise haben wir den Podcast überhaupt nicht auf der DF-Seite. Das sollten wir vielleicht mal machen. Aber grundsätzlich mal egal. Also jetzt gerade im B2B-Geschäft, also die Aufgabe heißt doch, Traffic zu de-anonymisieren oder so klar, so transparent wie möglich zu machen. Also ich sehe, dass ich Seitenbesucher habe, hinter denen hoffentlich nicht nur Bots stehen, sondern auch wirkliche Menschen, die irgendwie einen Bedarf haben. Und Leadfeeder ist ein Tool, was mir dabei hilft, aus Besuchen möglichst dichter an den Besucher ranzukommen oder Besucherin, also die menschliche Identität oder mindestens die Firma, die sich hinter dem Traffic verbirgt, die
auf die Seite angeschaut. Und das kann man natürlich auch abgleichen mit den CRM-Daten, so wie mit den Daten, die man zum Beispiel im Pipedrive hat, oder auch in anderen Quellen, die man letztendlich bei sich in seinem Unternehmen hat, um somit dann die Sales-Pipeline und die Sales-Manager eine bessere Priorisierung zu geben, damit sie wissen, wen sie als erstes anrufen müssen und eine möglichst hohe Konversionsrate haben.
Mhm. Und das Produkt, was ich als B2B-Unternehmen kaufe, ist eine softwarebasierte Integration. Also ich muss, glaube ich, so ein kleines Snippet einbauen auf meiner Seite. Yeah. Und danach kriege ich Dashboards und Reports und E-Mails und Alerts über die Besucher, muss man das mal sagen, die auf meiner Seite stattgefunden haben. Und dafür chargen die eine monatliche Fee pro Account, pro Seat oder pro Paket.
Also es geht, glaube ich, von Einsteigerpreisen von $100 bis zu, keine Ahnung, was, $4,000 pro Monat.
Mhm, klar, je nach Traffic und Tiefe der Integration.
Okay. Genau.
Okay, also das ist das B2B-Unternehmen Leadfeeder.
Genau, da haben wir ein anderes Unternehmen, Bliss. Das ist ein Unternehmen, das schon reichlich groß ist, auch schon in 8 Ländern. Und die haben letztendlich aufgrund von verschiedenen Quellen sehr viel Location-Based Data von Mobile-Nutzern und bieten die dann über einen Marketplace dann unterschiedlichen Unternehmen an, damit sie bessere Performance-Marketing durchführen können. Sei es wirklich von Nestlé oder Unilever etc., all solche Unternehmen, die es für unterschiedliche Zwecke nutzen. Mhm. Also das, was man sicherlich auf Facebook und Google auch nutzen kann, aber ich denke mal, da weißt du mehr Bescheid als ich. Da gibt es eine klare Dominanz, aber es gibt immer noch 20%, die von anderen Firmen gemanagt werden. Und da schlägt sich Bliss sehr gut.
Mhm. Okay.
Dann gibt es noch andere Unternehmen wie Wisby zum Beispiel. Das ist, nennt sich Conversational Marketing. Nicht ein bisschen wie Leadfeeder, aber du hast natürlich auch eine Menge Leute, die auf deine Website kommen und du kannst sie normalerweise mit einem Call to Action abholen. Man kennt das typische ruft mich bitte an, ein Button und dann wird man angerufen. Hier ist es auch so, one-to-one, das heißt, man sieht den Callcenter-Mitarbeiter, das führt meistens...
Ein richtiger Mensch oder ein gut gemachter Bot?
Nein, ein richtiger Mensch, also ein Videofenster öffnet sich, da sieht man den Callcenter-Mitarbeiter, das führt sehr, sehr oft zu höheren Konversionsraten. Da gibt es aber auch andere Technologien wie One-to-Many, das heißt, ein Vodafone-Mitarbeiter sitzt in einem fiktiven Laden, also ist ein Laden, aber der ist dann letztendlich nicht irgendwo in der Innenstadtbereich, sondern irgendwo im Industriegebiet, aber es sieht aus wie ein Vodafone-Laden und der erklärt dann, was für Vorteile das neue ADSL-Produkt hat und die ganzen Zuhörer können letztendlich mit ihm interagieren, mit ihm chatten oder auch wirklich per Audio Fragen stellen.
Also das sind also alles Lösungen, die irgendwie für besseres Customer Engagement oder überhaupt für Customer Engagement sorgen. Und das auch, man, das ist ja eine Mischung aus einer Software as a Service und praktisch noch eine weitere Dienstleistung dahinter, ne? Der Callcenter-Agent, das war Blödsinn.
Der Callcenter-Agent ist ja nicht von dem.
Genau.
Ist also weiterhin von Vodafone.
Das ist weiter so nur die Tool-Lösung und die technische Plattform, um diesen Services zu erbringen. Also vermutlich ist das die höhere Engagement-Raten, höhere Click-Outs von Kunden zu kriegen. Genau. Ist vermutlich dann eher bei Produkten relevant, wo es einen hohen Warenkorbwert oder einen hohen Deckungsbeitrag oder einen hohen erwarteten Kundenwert gibt, wie zum Beispiel im Mobilfunk oder im Bankenbereich.
Genau, also. Mobilfunk, also Telekommunikation ist generell, Banken,
Energie.
Car Manufacturers, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, also
Automobilhersteller
Versicherung etc.
Ja, genau. Okay, verstehe ich. Gut, die, also schon relativ Oh, ich weiß das gar nicht, so breit ist das. Ich finde, wenn du jetzt diesen Ausschnitt, den du ausgewählt hast, das sieht schon alles sehr stark nach B2B-Lösungen und SaaS-Modellen aus, was ja sicherlich nicht nur ein Trend ist, sondern einfach eine ganz große Verschiebung der Wertschöpfungskette ist. Also wenn man guckt, vor 10 Jahren hätten wir viel über AdTech-Lösungen, über Möglichkeiten, wie man Botschaften zum Kunden kriegt. Jetzt sind das auch schon deutlich komplexere Lösungen, die aber alle auf einem Softwaremodell basieren, was man sich monatlich mietet, gewisse Tiefenintegration hat, aber für mehr oder weniger alle Bereiche des Marketing einsetzen kann.
Ja, ich finde, es gibt so einen generellen Shift von den ganzen Investments, die zwischen, sagen wir mal, 2010 und 2014/15 getätigt wurden im SSP, DSP, DMP-Bereich wahrscheinlich, zu anderen Softwareanbietern, die irgendwo in der Wertschöpfungskette bestimmte Elemente abbilden. Ne? Mhm. Aber nicht mehr so Budget-Agentur getrieben, sondern eher wirklich Software getrieben, dass jemand eine Softwarelizenz dafür bezahlt.
Ja, klar. Also weil auch deutlich mehr immer in die Kundenaktion, also Kunden zu, also das erste Beispiel von Leadfeeder ist ja ganz klar, irgendwie Kunden zu de-anonymisieren überhaupt. Also vor 15 Jahren hätten wir noch viel über Web Analytics gesprochen. Mhm. Web Analytics ist jetzt eine Commodity und einfach ein Standard. Jetzt reden wir davon, wie man aus Traffic echte Daten kriegt, um dann die nächste Meile zum Endkunden besser machen zu können. Wir werden ja gleich über diese Schnittstelle von Marketing und Sales nochmal sprechen. Weil das Besondere an diesen Unternehmen ist ja auch, die liefern ja nicht nur Lösungen für Werbung treibende Unternehmen im B2B als auch im B2C, sondern die sind ja selbst alle im Jägermodus. Die müssen ja alle ganz schnell Marktanteile gewinnen. Und jetzt könnte man sagen, wenn ich mir vorstelle, Zuhörer, die aus dem FMCG-Bereich kommen oder aus dem Handel oder aus dem Bereich von anderen Herstellermarken, sagen, boah, diese Märkte, die ich bediene, die sind ja mehr oder weniger alle schon verteilt und vielleicht auch nicht ganz so innovativ. Mhm. Die Märkte, die deine Unternehmen bedienen, die sind zwar innovativ, die sind auch noch nicht verteilt, aber die sind trotzdem hochkompetitiv, ne? Weil in diesen, also Leadfeeder hat Wettbewerber, also jedes dieser deiner Unternehmen und die Tools deiner Unternehmen, da gibt es vermutlich ähnliche oder Alternativprodukte zu. Das heißt, die sind in einem hochkompetitiven Umfeld und deshalb bauen sie, zumindest ist das meine Beobachtung, diese jungen Unternehmen bauen sehr effiziente und effektive Marketingorganisationen innerhalb ihrer eigenen Organisation auf, um diese Marktgewinnungsphase so schnell und so gut wie möglich zu machen. Das ist nicht mehr so wie vor 10 Jahren, wo die Leute einfach so heavily gefundet waren, dass sie auch mit großen Ineffizienzen einfach so einen Markt einfach mal dicht pflastern konnten. Das gibt es vielleicht auch noch, aber nicht mehr so stark wie früher. Heute sind diese Unternehmen, für das, was ich sehe, sehr, sehr effizient aufgestellt und entwickeln sich auch ständig weiter. Wie guckst du auf diese Unternehmen, wenn du entweder dein Portfolio weiterentwickeln musst oder möchtest oder wenn du zukünftige Investments abwägst?
Ja, also nochmal einmal zu dem Punkt, die witzigerweise die meisten oder der größte Anteil der Kunden von Leadfeeder sind dann wiederum SaaS-Firmen. Weil die letztendlich wissen, sie müssen alles optimieren. Sie haben natürlich das auch digitale Mindset. Dadurch sind sie sowieso näher an solchen Produkten dran. Aber die größte Kundengruppe ist B2B SaaS und dann auch noch USA, die sowieso vielleicht in dem Sinne eine Vorreiterrolle haben. Ja, wenn ich auf Investments gucke, das Wichtigste ist ja letztendlich, das Schwere ist, es sind neue Märkte. Also es gibt eigentlich gar nicht so viel Punkte, wovon man lernen kann von anderen, weil es neue Märkte sind. Andererseits muss man extrem schnell skalieren. Dafür ist ja letztendlich das Venture Capital da. Man muss sehr schnell skalieren, weil sehr viele Unternehmen letztendlich um die gleichen Kunden buhlt und um letztendlich die größten Marktanteile zu sichern, wenn man dann groß ist oder wenn der Markt dann auch wirklich kommt. Ne? Und da geht's bei mir.
Entschuldigung, und die müssen den Markt ja auch entwickeln. Ne? Die bringen ja Lösungen rein. Das ist ja nicht, da gibt's ja nicht schon ein riesen Keyword-Set, wie wir sagen, irgendwie nach irgendwelchen Produkten, die jeder schon kennt, wo jeder schon weiß, dass es die Produkte gibt, sondern die müssen den Markt, das ist ja auch immer noch eine Herausforderung für den etablierten digitalen Raum, bestehende Nachfrage abzuschöpfen. Das kannst du heute, also wer das heute nicht mehr kann, der wird vermutlich keine lange Existenzberechtigung mehr haben. Aber Märkte zu entwickeln, die es noch nicht gibt und Innovation reinzubringen, ist ja im digitalen Space jetzt noch nicht so lange geübt.
Ja, es ist letztendlich Opportunity, aber es ist schwer, aber es ist auch eine Opportunity, weil du kannst ja letztendlich einen Markt dadurch besetzen, indem du dir bestimmte Keywords auch besetzt und selber ausdenkst, ne? So wie jemand, der so wie Rollerblades, also ich sage immer, ich gehe Rollerblade fahren, obwohl das ja Inline-Skates sind, aber sie sind von Rollerblade. Und genau das gleiche mit Vitamin Water. Das hat jemand einfach sich ausgedacht, den Brand. Und jetzt suchen auch Leute nach Vitamin Water. Das heißt, da gibt es letztendlich die Gelegenheit, bestimmte Keywords zu besetzen und auch den Markt zu besetzen mit der Terminologie, die man selber erfindet. Mhm. Und die wird natürlich durch SEO, durch den ganzen Content, den man produziert, meistens dann auf einen wieder zurückführen. Und das hilft natürlich extrem viel Inbound zu generieren und somit dann auch, sagen wir mal, so eine Art Thought Leader zu sein. Also da kommen wir auch gleich nochmal dazu, wie man Inbound Leads generiert. Mhm. Um nochmal auf den anderen Punkt zurückzukommen, worauf achten wir letztendlich? Das Wichtigste ist für uns eigentlich zu sehen, dass natürlich, also da ist ein Pain im Markt, ne? Klar, und der wird auch gelöst durch das Produkt, aber wir achten ganz klar aufs Team, also im Venture Capital Bereich sagen wir immer nur Team, 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 weil es muss jetzt verschiedene Fähigkeiten bringen. Vor 10, 15 Jahren ging es um die Execution hauptsächlich, um unser Produkt. Mhm. Jetzt geht es mittlerweile auch darum, die Fähigkeit des Teams möglichst viel Geld einzusammeln, weil es wird nicht der gewinnen, der das beste Produkt hat, sondern es wird derjenige gewinnen, der das meiste Geld einsammelt, um sich die besten Leute zu holen und um den Markt zu dominieren und sich Marktanteile zu sichern. Eventuell auch, indem man 5 bis 10 Jahre lang defizitär arbeitet. Also Amazon hat es ja am besten gezeigt. Mhm. Das waren schon wahrscheinlich 20 Jahre.
Aber das bedingt sich doch, ne? Also ich verstehe Team als nochmal ganz notwendige Grundlage auf der einen Seite, aber Geld einsammeln für ein Produkt. Am Anfang geht das vielleicht noch, wenn das Produkt noch nicht vielleicht, außer MVP irgendwie noch nicht so viel kann. Wenn ich aber am Ende die Traction nicht zeigen kann, dann gibt auch keiner mehr Geld, oder? Selbst wenn das schönste Team, also.
Klar.
Also und Traction kommt übers Produkt.
Genau, also wenn wir dann jetzt zu dem Schritt kommen, wir gucken mal unter die Motorhaube, was kann das Unternehmen denn? Dann guckt man sich natürlich erstmal die Wachstumsraten an des Unternehmens, wie stark wächst es, also kann es Sales oder Umsätze vorweisen. Und wächst es besonders schnell. Auf die Bottomline gucken wir eigentlich relativ wenig. Und dann, wenn wir sehen, es wächst reichlich schnell, dann ist halt die zweite Frage für uns, was ist der Deckungsbeitrag 1, also nach Cost of Goods Sold oder direkten Kosten, was ist der Deckungsbeitrag 2, und dann gibt es natürlich andere direkte Kosten wie After-Sales-Support etc. Mhm. Und dann kommt der ganz wichtige Punkt, und darüber sprechen wir letztendlich auch, der Deckungsbeitrag 3 nach Marketing. Mhm. Und da gibt es schon wirklich sehr starke Unterschiede, wie weit Unternehmen sind und wie automatisiert und wie professionell sie sind, um möglichst hohen Customer Lifetime Value zu generieren bei sehr, sehr geringen Kundenakquisekosten. Und da sind die immer wieder, ich meine, ich mache das seit 20 Jahren, sehe ich immer wieder Unternehmen, die extrem geniale Ideen haben, um ihre Kundenakquisekosten niedrig zu halten. Mhm. Und da geht es letztendlich natürlich darum, jetzt gucken wir uns einmal den CAC, also Customer Acquisition Cost versus Customer Lifetime Value an. Mhm. Immer nur auf CM2-Basis, nicht auf Umsatzbasis, das bringt ja nicht besonders viel. Mhm. Und dann müssen wir halt natürlich tiefer runtergehen. Ne? Also wenn die dann gut aussehen, dann gucken wir uns an, nehmen wir mal Organic weg, also alles, was SEO ist.
Weil es nicht so skalierbar ist wie Paid? Oder?
Genau, also weil wir letztendlich ja immer sehr viel Geld reinpacken, um es zu skalieren. Mhm. Und SEO kann man nicht einfach 10-mal mehr Geld drauf legen, damit man darüber dann 10-mal mehr Leads generieren.
Ne? Aber damit hast du schon in zwei Bereichen gegenüber so dem traditionellen, nicht aus dem Direct-to-Consumer, was immer der Consumer sein mag, also B2B oder B2C Unternehmen, schon einen großen Vorteil, weil viele der traditionellen, was immer traditionell jetzt auch ist, ne, aber so Unternehmen, die schon in der vor 2010er Zeit unterwegs waren. Erstens das richtige Korrelieren von Kundenakquisitionskosten zum prognostizierten oder tatsächlichen Customer Lifetime Value auf der einen Seite und das andere dann das Abschichten von Kanälen oder Wachstumstreibern nach Kanalart, ne? Also dass man organische anders differenziert. Also ich glaube, wir haben keine zwei Meinungen darüber, dass man das so machen sollte. Aber siehst du das auch, dass das noch kein Marktstandard ist in der weiteren Branche?
Ja, man kann wahrscheinlich noch weiter ausholen, dass oft Firmen schon Schwierigkeiten drin haben, zu definieren, was sie überhaupt wollen, ob sie mehr Umsatz wollen, ob sie mehr EBITDA wollen, ob sie einen längeren Customer Lifetime wollen, etc. Ja. Weil sicherlich die ganzen verschiedenen Marketingstrategien davon abhängig ist, was man will. Jetzt setzen wir voraus, bei uns wollen wir erstmal mehr Umsatz machen und sicherlich auch einen schönen Customer Lifetime Value. Die Ziele sind bei uns klar und dann bricht man es letztendlich runter. Ne? Aber ich sehe sicherlich in vielen Unternehmen ist es schon so, dass die Ziele nicht klar sind. Mhm. Dementsprechend ist die Analyse falsch. Mhm. Und dementsprechend ist natürlich auch die Marketingstrategie dann komplett falsch.
Die Maßnahmen, genau, die zu den. Ja. Ja. Okay, aber ich habe dich unterbrochen bei dem Punkt, dass also ihr erstmal guckt, okay, wie ist die Deckungsbeitragssituation nach Marketing, im Wesentlichen dann die Customer Acquisition Cost, genau. Sogar nur mal auf den Punkt davor, ne? Die tatsächlich direkt zuordnenbaren Customer Acquisition Cost. Ne? Also ja. Was ist überhaupt ein Neukunde, was ist schon ein Bestandskunde?
Ja.
Das ist natürlich bei einem reinen Software-Distributionsthema, sagen wir mal, den Kunden zu de-anonymisieren, ist dann nicht so schwer, weil der muss irgendwie einloggen.
Ja.
Hast keine indirekten Beziehungen. Kosten zuzuordnen geht natürlich auch nur dann, wenn du irgendwie eine klar trackbare Customer Journey hast. Ne? Wenn du viele Offline-Anflüsse hast, die du nicht tracken kannst, dann fängst du schon mal damit an.
Klar.
Nur mal so als Entschuldigung derjenigen, die es vielleicht noch nicht so gut können. Da haben deine Companies es ja in Punkten, wir werden gleich nur über das Sales-Thema zu sprechen können, aber sicherlich strukturelle Vorteile.
Ja,
so,
ja, also Vorteile, auch Nachteile, weil es kommt natürlich auch viel über Content-Marketing, Events etc., da muss man auch wieder
Lösungen haben,
wie Marketo oder sonst was, aber das ist noch ein anderes Thema. Also klar, also wenn wir jetzt erstmal Organic rausnehmen und sagen, wo gucken wir uns die einzelnen Performance-Marketing-Kanäle an, dann brechen wir es also runter in den Kanälen und gucken uns dann natürlich auch wiederum die Kohorten an, nach Zeiten, um zu verstehen, bei welchem Spend und zu welcher Zeit wurden welche Kohorten generiert und wie haben die sich verhalten? Weil das Problem bei uns natürlich ist, je mehr Geld wir auf irgendeinen Kanal setzen, irgendwann hat man die Problematik, dass die KPIs immer schlechter werden. Ne?
Also hat man das nicht schon ab Anfang an? Also wenn ich grundsätzlich, sagen wir mal, inkrementell die Performances in einem Kanal ist das nicht systemimmanent, dass die nach und nach immer schlechter werden? Und so eine Frage ist, wie schnell sie schlechter werden?
Ja, genau. Also ich denke mal, die werden generell schlechter, ja, besonders wenn man immer aus irgendwelchen Kundengruppen rauskommt oder aus irgendwelchen Regionen rauskommt, wo man Marketing gemacht hat, wo vielleicht auch ein gewisses Word of Mouth ist und die Leute vielleicht über Paid rangekommen sind, aber sie haben schon mal von dem Produkt gehört. Ne? Klar, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt sieht man, also ganz klar, dass der Marketing ROI, der Return on Invest, dann über 15, 20 Monate liegt. Ne? Also wenn wir jetzt vom E-Commerce sprechen, dann muss man ja manchmal sogar auf dem First Sale profitabel sein oder vielleicht nach 8, 9 Monaten, je nachdem, was für Produkte verkauft werden. Bei SaaS ist es was anderes, bei Enterprise und SME, weil man da letztendlich ja eine sehr viel längere Kundenbeziehung hat. Da sollte man trotzdem das eigentlich schon in 12 Monaten hinbekommen. Mhm. Aber manchmal kann es auch bis 15 Monate hochrutschen.
Mhm. Aber über die Kohortenanalyse, ich könnte stundenlang mit dir über Kohortenanalyse, haben wir, glaube ich, auch schon gemacht, nur ohne Aufnahmegerät.
Ja.
Ist nicht auch die Besonderheit der Kohortenanalyse, dass sie eine klare Transparenz darüber gibt, also erstmal, wie diese Kurven verlaufen, also wie schnell die gegen so eine Asymptote laufen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, dass die Marketing-Effizienz, die zu so einer Kohorte führt, dass die, je größer die Kohorten werden, desto schlechter werden und dass die Älteren in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, dass die Älteren, so wie du es auch gerade beschrieben hast, immer besser sind als die Jüngeren, weil die Kunden immer schlechter sind, sondern die Art der Gewinnung oder das Zusammenspiel von unterschiedlichen Kanälen, also Organic zu Paid, Word to Mouth immer besser als irgendwie Brute Force Marketing, dass das reinspringt und dass die Kohorten im Grunde dann auch nur verbessert werden können, wenn zum Beispiel produktseitig irgendwie was Neues passiert. Ne?
Also klar, da gibt's dann auch große Effekte, ne? Aber also es bringt extrem viel Spaß, in die Kohorten reinzugucken, dann die Daten zu sehen und dann letztendlich mit den Produktleuten zu sprechen, um zu verstehen, warum haben sich denn Sachen wie entwickelt? Warum haben sich Kohorten so entwickelt oder so? Von außen ist das nicht verständlich, wenn man denn die Gründe hört, denkt man sich, na klar, ist ja logisch. Ne? Aber das ist nun wirklich eine Detailanalyse, die wir aber wirklich auch tätigen, bevor wir in das Unternehmen reingehen. Das heißt, wir investieren extremst viel Zeit da rein, weil ich auch selber leider persönlich zu oft gesehen habe, dass ich in ein Unternehmen investiert habe, wo die Firmen gute Marketing-KPIs vorzeigen konnten, aber wir mit der Skalierung sehr schnell an eine Grenze gestoßen sind und dann eigentlich nicht mehr so richtig wussten, was wir machen sollen, außer natürlich defizitär Kunden zu generieren, weil das Unternehmen unter extrem viel Druck stand, Umsatz zu generieren.
Würdest du sagen, dass wenn du Kohorten gesehen hättest, also entweder weil sie nicht also weil sie damals nicht da waren oder weil du nicht hingeguckt hast, dass du dann solche Skalierungsgrenzen früher erkannt hättest oder zumindest einen besseren Kenntnisstand gekriegt hättest, wo Skalierungsgrenzen lauern können?
Ja, klar. Das haben wir ja jetzt auch und wir sagen ja sowieso von 100 Deals investieren wir normalerweise nur in 2 bis 3. Mhm. Und ich denke mal in 30, 40 von diesen Deals, wir investieren in unterschiedliche Businessmodelle, aber 30 bis 40 Deals, sieht das am Anfang alles sehr gut aus, aber je tiefer man geht, merkt man, dass bestimmte Kanäle performen, aber wir da aber irgendwo auch dann die Grenzen sehen und dann das nicht im Einklang damit steht, wie viel Geld sie einsammeln. Mhm. Und dann auch merken, also dass dann, wenn die KPIs immer schlimmer werden, der Marketing ROI immer schlimmer, dass das Unternehmen dann auch gar nicht so viel Wert generiert, um das dann zum guten Multiple später zu verkaufen.
Mhm. Das heißt, ohne einen Blick auf eine Kohortenanalyse wird es vermutlich heute auch in kein Unternehmen investieren.
Nee, das wäre blind. Also habe ich sicherlich schon blind gemacht, aber
Ich finde, das ist ein super Plädoyer, so eines der schönsten Plädoyers, die man für die Bedeutung und die Schönheit einer Kohortenanalyse irgendwie haben kann, finde ich so eine Ausnahme, weil gerade aus einer gesellschaftlichen Perspektive das ist natürlich super zentral, ne? weil das im Grunde die beste Indikation für die zukünftige Wertentwicklung, also erstmal die Werthaltigkeit in der Gegenwart und die Möglichkeit der zukünftigen Wertentwicklung in der Zukunft darstellt. Das ist ja auch für jeden, das finde ich für jeden relevant, der Marketingverantwortung trägt. Weil im Grunde, selbst wenn es nicht sein eigenes Unternehmen ist oder er kein Gesellschafter oder Aktionär seines Unternehmens ist, ist das wenigstens der verantwortungsbewusste Umgang mit den Ressourcen seines Arbeitgebers, also die Investitionen in Neukundengewinnung durch Marketing- oder Sales-Maßnahmen, die irgendwie nachhaltig irgendwie zu einer Profitabilität oder zu einer Wertsteigerung gebracht werden können müssen.
Klar, und wir haben ja jetzt bis jetzt eigentlich nur über die Kundenakquise gesprochen, aber es geht ja auch eigentlich letztendlich auch um die Customer Retention, was die Kohortenanalyse darstellt. Mhm. Und viele Unternehmen, die dann das ganze Geld ausgegeben haben, merken dann auch, oh Mensch, jetzt werden die Kundenakquisekosten sehr hoch, ich habe auch nicht mehr so viel Geld, jetzt sollte ich vielleicht mal mehr Wert auf Customer Retention legen. Mhm. Und die Kohortenanalysen haben genau den gleichen Aussagewert, natürlich auch in dem Sinne, das ist ja ein Teil davon, des Customer Lifetime Value, wie hoch die Retention ist. Mhm. Und da zeichnet sich auch sehr schnell ab, wo ein hoher Churn ist. Und dann kann man auch wieder analysieren, warum welcher Churn aus welchem Kanal, mit welchen Kundengruppen, zu welchem Monat besonders hoch ist.
Mhm. Churn, das hässliche Gegenstück zur Retention.
Genau.
Also dort, wo ein Kunde sich dazu entscheidet, nicht mehr Gebrauch von den Services des Anbieters irgendwie zu machen, was unterschiedliche Gründe haben kann. Preissteigerung kann auch kundenseitig irgendwie bedingt sein, aber das muss man in Kauf nehmen. Kann aber auch ein Indikator sein, dass zum Beispiel, dass der Wert nicht mehr so empfunden wird oder dass es Wettbewerb gibt, die also andere Player jetzt besser machen.
Ja, aber manchmal ist das Leben ja auch auch trivialer, als man denkt. Manchmal ist es auch so, dass die Leute, wenn nicht daran erinnert werden, dass sie ihre Lizenz erneuern sollen. Also es ist ja manchmal reichlich bescheuert.
Ja, oder sowas wie bei jener Zahlungsart zum Beispiel. Manche zahlen per Lastschrift, so wie du dein Fitnessstudio-Abo, würde ich das mal so sagen. Ne?
Ja. Gutes Beispiel.
Andere haben Rechnungen und irgendwann merkt das dann im Controlling und weitere zahlen, das ist ja auch nicht so selten, über Kreditkarten. Und Kreditkarten haben ja auch nicht eine ewig lange, die berühmte Credit Card Churn.
Ja, also wenn man manchmal ins Detail geht, also man sieht immer die Zahlen von außen und wenn man ins Detail geht, finde ich es immer sehr unterhaltsam auch, die Gründe zu finden, die dann gar nicht so komplex sind, sondern sehr trivial eigentlich sind. Ja. Aber gut, das sind alles Learnings. Und dann kommen wir auch wieder zu dem Thema, das sind neue Bereiche, die wachsen extrem schnell, sind sehr dynamisch. Und man lernt wahnsinnig viel hinzu. Ja. Da gibt's einfach nicht Rulebooks, die es seit 80 Jahren gibt, wie in der Industrie. Keine Ahnung, wie man Business Process Reengineering macht, etc. Mhm. Und das ist der Nachteil natürlich der neuen Märkte. Mhm. Egal wie viele Opportunitäten da sind im neuen Markt.
Ne? Gegenthese, aber das wäre jetzt Inhalt für einen anderen Podcast. Mhm. Diese Regeln waren alle schon mal gelernt, genauso wie im E-Commerce, ja ganz viele Sachen schon im Versandhandel gelernt wurden, wurden Churn-Regeln auch schon gelernt. Sie wurden nur woanders gelernt. Also Churn-Regeln im Abo-Geschäft, frag mal den Verband der deutschen Zeitschriftenverleger, was die schon für Wissen über Churn hatten. Also zum Beispiel Abonnenten, die das Produkt zwar beziehen und bezahlen, aber es nicht nutzen. Mhm. Deren Marketing-Spielregeln, also wie du zum Beispiel Sleepers nicht anfasst, wie du zusiehst, dass du über deine also wann du eigentlich den Zahlungseinzug machst und aufpasst, dass du das nicht zufällig gerade mit der Vertragskündbarkeit irgendwie übereinander legst, das, also so Details, weil wir jetzt von Credit Card schon, war alles schon mal gelernt. Versicherung, wissen ganz genau, Versicherungen haben super guten Churn-Indikationen gehabt. Und das waren nur Offline-Versicherungen mit einem Offline-Vertrieb.
Aber da müsste ich eigentlich mal
Banken hatten das auch. Banken?
Ja, ich müsste eigentlich mal den Altona Tonverband fragen, weil mein Bruder war, glaube ich, 40 Jahre lang da Mitglied. Und dass meine Eltern und mein Bruder es gemerkt haben. Ja, aber klar, da sagen die wahrscheinlich wieder Price Point von 20 Mark oder 10
ja.
Euro.
Ja. Aber auch wenn das jetzt super anekdotisch ist, aber ich bin mir ganz sicher, dass diese Regeln schon mal gelernt wurden, dass sie halt ja. nicht in die digitale Welt übersetzt wurden, weil es damals noch nicht sowas gab wie Credit Card schon.
Ja.
Gut. Ja. Die, also klar, Churn, die hässliche Schwester der Retention, die Kohortenanalyse als beste Integration über die Entwicklung von Lifetimes, je nach Gewinnungszeitpunkt und Gewinnungsweg. Und auch über Produktbesitz und Produktart. Das sind so die zentralen Elemente, die du dir anguckst, neben den hast du ja vorhin schon gesagt, Team, vermutlich auch organisatorisches Setup etc.
Genau. Und dann geht es natürlich darum, was für Mitarbeiter haben die, was für Strategien haben die, ne? Weil also im SaaS-Bereich hat man natürlich ein sehr viel stärker outbound-lastige Marketing-Aktivitäten, also Sales-Outbound als inbound. Also inbound bringt was, aber da ist auch wieder der Fokus weniger auf SEM. Also, ne? Also bei SEM hast du das Problem, wenn es kein richtiges Keyword gibt, nachdem die Leute normalerweise sucht man nicht, also kommt Travo, ne, nach einem digitalen Reiseanbieter oder Reisebüro, sondern da muss man viel mehr mit Content Marketing arbeiten, White Papers, Webinars.
Ich glaube, das müssen wir kurz von der Terminologie erklären, weil das ist jetzt besonders im B2B Vertrieb relevant, und für die B2C Marketing Freunde muss man das vielleicht kurz noch erläutern, ne? Aber das ist ja was Besonderes im B2B Marketing, also wir haben eine längere Customer Journey.
Ja.
Ne, also vom ersten Kontaktpunkt bis zur wirklichen Conversion vergeht im Durchschnitt deutlich mehr Zeit, sind auch größere Kundenwerte zu generieren, ganz normal, sind in der Regel auch nicht nur ein Mensch beteiligt zwischen einem Anbieter und einem Käufer, sondern mehrere Entscheider, und ist gar nicht vermutlich nicht nur so ein B2Cler haben immer das Problem mit Cross-Device, ne? Traffic mobil, Traffic Desktop, und das zusammenzubringen. Hier sind es halt nicht, also Cross-Device gibt es da auch, aber vor allem gibt es mehrere Menschen innerhalb eines Unternehmens mit unterschiedlichen Punkten. Das heißt, es ist ja das, was du sagst mit Inbound und Outbound. Ich glaube, das muss man auch nochmal erklären. Mhm. Also es gibt oder kannst du viel besser erklären als ich, aber es gibt ein Zusammenspiel, ein Zusammenwirken zwischen klassischen sage ich schon, also zwischen Marketing Aktivitäten und Sales-Aktivitäten.
Genau.
Schlüssel, also klassisch Marketing sage ich schon wieder, also SEA, SEO, Display, habe ich was übersehen?
Klar, also Content-Marketing, Events, ne? Also wenn wir jetzt mal
Also was du für Lead-Generierung erstmal machen würdest.
Genau.
So, das nennen wir hier Inbound, richtig?
Genau, das ist Inbound.
So, richtig. Outbound also ist
Lead-Generierung eigentlich.
Mhm. Ne? Alles, was Bedarfs weckt, also Aufmerksamkeit anzieht, also pullt. Outbound ist in deiner Diktion, ist das Push-Marketing, das ist Sales, also da nimmt jemand und bearbeitet selbst das Prospect.
Klassischer Vertrieb.
Das Prospect-Potenzial. Ja,
ein bisschen Rollkoffer.
Genau. Aber die sagen, okay, Mensch, Herr Schröder, Sie haben sich doch für unsere Lösung interessiert. Genau. Kann ich Sie zum Webinar einladen oder soll ich Ihnen mal die Preisliste überschicken?
Genau. Und da, also sagen wir mal, ohne jetzt zu groß in die Tiefe zu gehen, bei Inbound, also bei dem klassischen Marketing, der Lead-Generierung, hat man wiederum Businessmodelle, sagen wir sowas wie SurveyMonkey, ne? Also wenn ich eine Umfrage starten will, das ist Self-Serve, also ich gehe selber auf die Website, melde mich da an und mache da einfach schnell eine Umfrage. Das ist sicherlich sehr viel stärker Performance-Marketing-lastig, wobei man dann Unternehmen hat, die an KMUs rangehen oder an Enterprise-Clients oder an Konzerne, wo es sicherlich sehr viel stärker darum geht, diese Art Thought Leadership, also dass man wahrgenommen wird für die Thematik als das führende Unternehmen oder der führende CEO, dass letztendlich das zu etablieren und White Papers zu produzieren zu der Thematik, dieses One Word to Own the Market, also dieses Wort zu besitzen für den Markt wie Vitamin Water oder Rollerblade, das ist extremst wichtig, also sehr viel wichtiger beim SME Enterprise Bereich. Ne?
Aber selbst, also hilf mir kurz, gibt es außer so relativ so Massenprodukte, gibt es denn überhaupt relevante Self-Servicing-Beispiele im B2B? sondern sind die nicht alle mehr oder weniger Wechselwirkungsthemen, die Inbound und Outbound zusammenspielen?
Also ich meine, SurveyMonkey ist ja so ein Beispiel oder Typeform. Das, ja, es gibt so verschiedene Beispiele, aber sicherlich auch diese ganzen Website-Baukästen, das ist ja alles Self-Serve. Also da setze ich mich ja nicht mit dem Sales-Mitarbeiter auseinander. Ne? Also jetzt für so
einfache. Aber in dem Moment, wo der erwartete APU, also der erwartete Revenue pro Nutzer oder pro Account irgendwie ein gewisse Threshold überschreitet, würde doch jedes Unternehmen auch noch Sales dazu packen, allein dann die Effizienz von so einem Sales-Einsatz doch in jedem Fall so positiv ist, dass die Maßnahme gerechtfertigt sein wird.
Ja.
Also das mache ich doch nur, wenn ich kaum Umsätze pro Kunde.
Genau, also wenn ich pro Kunde, also okay, in so einem Unternehmen $500 im Jahr umsetze, kann ich keinen Sales-Mitarbeiter
drauf. So, setzen, aber ne? Wenn du 500, sagen wir mal, Dollar Deckungsbeitrag im Jahr also das ist gar nicht so weit, also ist ja Umsatz und Deckungsbeitrag sehr dicht beieinander, dann kannst du da auch schon mal für $50 in Sales-Kontakt pro Abschluss drauf. Das heißt, irgendwie $5 pro Kontakt irgendwie bei einer Conversion von 10% drauf abschießen.
Ja, wenn es nötig ist. Ne? Ja, aber genau. Es gibt ja viele, viele selbsterklärende Produkte mit tollen Video-Tutorials etc.
Da alles klar. Nicht mal aber in dem Moment, aber wir sind uns doch einig, in dem Moment,
wo die Wachstum...
Genau, in dem Moment, nee, ich will schon sagen, weil das ist, wir Digital-Marketing ist ja sehr stark durch die B2C-E-Commerce, also durch das Transaktionsbusiness getrieben. Und deshalb haben wir alle gelernt, das sind alles per Definition alles Self-Servicing-Modelle. Ja. Das Besondere im B2B-Digital-Marketing finde ich das Zusammenspiel aus Inbound-Digital, so wie wir schon seit 20 Jahren kennen, plus den Einsatz von ganz traditionellen Vertriebsmaßnahmen, die aber Outbound sind.
Genau.
Ja, weil sie Entwicklungsbeitrag generieren und weil sie den unternehmerischen Zielen, also nach Wachstumsgeschwindigkeit und Profitabilität im Sinne von gewonnenen Lifetime Values, irgendwie entsprechen.
Ja, also das ist natürlich auch im SME und im Enterprise-Bereich ist Outbound Sales, also normale Vertriebsarbeit, extremst wichtig. Die Lead-Generierung ist auch wichtig und da verzahnt es sich ja auch, also auch bei kleineren Self-Serve-Anbietern, vielleicht wenn jemand schon anfängt, sich irgendwo zu registrieren, da braucht man letztendlich gute Software, gute Analysen, gute Kohorten, um zu sagen, hier ist ein Alert, hier ist ein Kunde, der hat irgendwie angefangen, seine Daten einzugeben, er kommt irgendwie nicht weiter. Jetzt muss mal jemand sich darum kümmern. Also Sales Development Representative oder wie man das auch nennen will. Verschiedenste Vertriebsmitarbeiter können dann den Kunden abholen. Aber Outbound hat eine extrem wichtige Aufgabe im SaaS-Bereich. Und da gibt es natürlich auch wieder verschiedenste Strukturen, wie man das ganze Thema angehen will. Und auch tolle Tools, also so wie Leadfeeder, ist ja ein Beispiel davon, wie man diesen Prozess optimieren kann.
Ich glaube, das ist eine gute Brücke, um mal spezifisch über Comtravo zu sprechen.
Ja.
Weil ich glaube, die benutzen schon ganz viele, also sie haben selbst eine super intelligente Lösung für ein Problem, was eigentlich schon lange gibt, wo es auch schon jede Menge Vorgängerlösungen für gab, die aber so aus meiner Meinung nach an Grenzen gekommen sind. Und ich glaube, sie nutzen auch für ihr eigenes Marketing, ich weiß nicht, wie detailliert du darüber sprechen kannst und magst, aber auch für ihr eigenen Wachstum ein paar ganz clevere Methoden einsetzen. Beschreib doch erstmal kurz das Unternehmen. Also warum hast du bei Comtravo überhaupt investiert?
Ja, Comtravo ist eine Art digitales Reisebüro, für Mittelständler und Großunternehmen. Ja. Es gibt im Travel-Bereich oder im Reisebereich gibt es noch so einen heiligen Gral und das sind also die Mittelständler. Die großen Konzerne werden abgegrast von großen Anbietern wie SAP, also SAP, Concur, Expedia etc. oder BCD Travel. Aber der Mittelstandsmarkt ist noch nicht abgegrast worden und das liegt auch daran, weil man natürlich Kundenakquisekosten hat, die dann im Gegensatz zu Customer Lifetime Value stehen. Wo es nicht ganz so einfach ist, einen guten Return on Invest zu bekommen. Weil man muss die ja trotzdem abholen. Ist ja immer noch ein Unternehmen.
Ja, ne? Das heißt, der Aufwand ist ähnlich, aber der Deckungsbeitrag ist nicht so hoch wie bei den Großen.
Genau, so. Und Comtravo bietet letztendlich ein Produkt an. Das ist ein hybrides Produkt. Man kann ganz konventionell, wie man das früher kannte, per E-Mail eine E-Mail schreiben an Comtravo und sagen, hallo, ich möchte von irgendwie morgen auf übermorgen nach Amsterdam und zurück und brauche ein Hotel in der Nähe von meinem Büro. Das wird dann dort verarbeitet. Da gehe ich gleich mal drauf ein, auf den Machine Learning Part. oder Anteil. Und einen anderen Teil, das ist ein ganz normaler Online-Booking-Engine, also so wie Kajak, so wie wir privat auch immer reisen. Ich gehe auf Kajak oder auf Eurowings etc. und buche letztendlich direkt meinen Flug. Mhm. Aber das gibt es eigentlich für B2B-Reisende, Geschäftsreisende, gibt es das eigentlich gar nicht.
Oder es gibt halt nur in der Form, wie es vor 15 Jahren auch schon meine Eltern gebucht haben. Ne?
Also genau, genau.
Zum Reisebüro.
Genau. Und letztendlich ist es da bei Comtravo so, man geht auf Comtravo, kann seine ganzen Mitarbeiter pflegen, Cost-Centers einbauen etc. Und bucht dann seine Reise, so wie bei Kajak, so wie wir es gewohnt sind als Privatnutzer. Und das geht dann letztendlich über die Sammelrechnung etc. dann ins Unternehmen rein. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm, extrem schnell. So, wenn man eine E-Mail schreibt, das ist das Besondere an Comtravo, dass die sehr viel Know-how im Machine Learning, also im AI-Machine Learning-Bereich haben. Das heißt, mit Natural Language Processing haben sie die Möglichkeit, meine E-Mail zu verstehen und haben jetzt schon einen 60-prozentigen Automatisierungsgrad. Das heißt, die meisten Anfragen werden direkt vom Computer erkannt, auch wenn ich einen ganz normalen Fließtext schreibe. Und ich bekomme ein Angebot in der E-Mail und dann kann ich letztendlich auf Buchen drücken. Das bringen die mir verschiedene Angebote und kann auf Buchen drücken. Und da wurde also letztendlich eine Reise gebucht, wo nicht mal ein Sales-Mitarbeiter mit involviert war. Mhm. Und die sind mittlerweile dreimal so effizient und die können dreimal so viele Buchungen abbilden pro Sales- oder Travel Agent. Im Gegensatz zu anderen konventionellen Reisebüros. Ne? Das ist das Besondere, neben der Tatsache, dass sie auch fast halb so teuer sind wie ein normales Reisebüro. Mhm. Aber was das Besondere letztendlich am Comtravo ist, wenn wir jetzt auf diesen Bereich Outbound Marketing zurückkommen, und das ist auch ein Thema, weswegen ich in die Firma investiert habe, ich finde das Team extrem gut, wie sie fast alle Bereiche automatisieren wollen. Weil es nur durch einen hohen Automatisierungsgrad sind sie in der Lage, in diesem schwierigen Marktsegment überhaupt schön viel Geld zu verdienen. Und deren Outbound-Marketing-Strategie, mal sehen, wie viel ich darüber sagen kann, aber es geht letztendlich so. Sie haben einen Datensatz. Es gibt ja viele Datensätze von SMEs, die man sich relativ günstig erwerben kann. Und dann haben sie so verschiedene Datenpunkte, mit dem sie diesen Datensatz anreichern, um zu wissen, auf welche Kunden priorisieren wir uns. Das ist ein Beispiel, reichlich logisch. Eine Website von einem Unternehmen, das viele Sprachen hat, viele Standorte hat, wird sehr wahrscheinlich mehr Reisebuchungen vornehmen als ein Unternehmen, das nur eine Sprache auf der Website hat. Ich glaube, das ist relativ logisch. Job-Postings, ne? Also irgendwelche Anzeigen für neue Mitarbeiter. Wenn da drin steht, es beinhaltet auch, dass man viel reisen muss, dann ist es natürlich sehr viel wahrscheinlicher, dass das Unternehmen ein großes Reisebudget hat. So, das heißt, Comtravo sucht sich verschiedene Datenquellen. Es sind bis zu 30 Datenquellen, die sie crawlen, also das Internet absuchen, womit sie diese Datenbank anreichern. Dann geben sie dem Unternehmen einen gewissen Hotness-Faktor, also wie heiß es ist. Und das reichern sie dann wiederum damit an, welche Touchpoints hatten wir denn mit dem Unternehmen? Ne, da kommen wir wieder zurück zu dem Thema Leadfeeder etc. Waren sie auf meiner Website, hatten Sales-Mitarbeiter schon mit denen geredet, haben sie ein White Paper runtergeladen, haben sie den Podcast gehört etc. Also in dem Fall jetzt kein Podcast. Ne? Und dann gibt es ein gewisses Rating und nach dem Rating, das wird dann letztendlich den Sales-Mitarbeitern, den Sales-Development-Representatives, also den Art, sagen wir mal, was sind das? Callcenter-Mitarbeiter, übergeben in dem Sales-CRM-Tool und die arbeiten diese Liste dann ab. Und dadurch haben sie extrem hohe Konversionsraten, dadurch haben sie geringe Kundenakquisekosten,
eine bessere Conversion hat. Das heißt, die Effizienz ist der Beitrag dazu, dass sie genau die, das sind ja verhältnismäßig teure Ressourcen, solche Vertriebsmitarbeiter, die einzusetzen, weil sie den Score-Wert haben, der der beste Prädiktor ist für den zukünftigen Lifetime-Value, den sie da generieren können. Und das sind halt nicht nur, also das ist eine Kombination aus mehreren Datenquellen, die sie halt verdichten und dann in Verfahren überführt haben.
Genau. Und das ist also, das ist eine Sache, die mich extrem überzeugt hat, weil das wahnsinnig wichtig dabei ist, weil alle Experten gesagt haben, ja, das ist der heilige Gral, aber es ist auch wirklich schwer. Ja? Und das ist dadurch, dass sie diese Technologie haben, neben der Tatsache, dass sie den Machine Learning Part haben, ne, um letztendlich sehr viel effizienter zu sein in dem Buchungsprozess, das hat letztendlich dazu geführt, dass wir diese Investmententscheidung getätigt haben. Okay.
Und vermutlich ist es natürlich so ein Verfahren, ich überlege gerade, warum das nicht jeder einsetzen kann, so ein Verfahren, setzt natürlich auch voraus, dass du eine Dienstleistung bringst, die halt eine breite Anwenderschaft findet. Ne? Reisen müssen ja die meisten auch im Zeitalter von irgendwie Carbon Footprint und Videokonferenzen, aber gereist wird ja trotzdem noch. Mhm. Wenn das jetzt der Anbieter für spezielle CNC-Fräsen irgendwie versucht anzuwenden, dann funktioniert das vermutlich nicht so gut, weil er eine viel größere Herausforderung hat, diese Conversion-Indikatoren wirklich irgendwie strukturiert zu erheben. Ne, das kleiner Markt ist.
Ja, klar.
Das so, und das ist ein breiter, das ist natürlich eine große Innovation in den großen Markt. Und deshalb, also ich finde das trotzdem toll, dass sie das so machen, ja, weil dieser Reisemarkt, der ist ja schon lange ein hochinnovativer, aber ist dann irgendwann ja auch stehen geblieben. Ne? Als die OTAs etabliert, dann kamen die Meta-Searcher im B2B-Bereich. Dann gab es auch Verbesserungen, aber das waren im Grunde bessere Frontend. Ne? Da war es ja damals schon richtig toll, dass du dann auf einmal irgendwie eine Projekt- und eine Kostenstellennummer irgendwie zu einer Buchung dazu machen konntest. Und dass die Buchung irgendwie nur 20 Euro gekostet hat pro Buchung. Aber trotzdem ist ja der B2C-Markt und der B2B-Markt da irgendwie eher in der Schere auseinandergegangen, als dass da irgendwie auf dem B2B irgendwie für mich erkennbar irgendwas passiert ist.
Genau, und diese Lücke versuchen sie zu schließen. Ne?
Ja, großartig. Wir werden in die Shownotes oder in die Kommentare in den sozialen Medien, werden wir die Links für die spannenden Unternehmen, die du hier erwähnt hast, irgendwie mal reinpacken. Ohne, dass wir hier Werbung machen wollen, aber wenn es nur zur Illustration dient, wie diese Unternehmen sich dem Kunden darstellen. Klar. Und vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Neukundengewinnung auf dieser Art. Großartig. Philipp, das fand ich super interessant. Mir hat insbesondere dieses Zusammenspiel aus, also erstmal den analytischen Part, aber dann auch der operative, verfahrenstechnische, also wie Sales und Marketing in deinem Unternehmen aufgesetzt ist. Der hat mich wirklich begeistert. Sag mir mal noch kurz, oder nicht kurz, meine Abschlussfrage traditionell ist immer, wie du dein Wissen frisch hältst. Das wollte ich schon immer mal fragen. Aber wie machst du es eigentlich? Also außer, dass du vermutlich einen Dealflow hast, der dich irgendwie jeden Tag, ich weiß nicht, wie viel Dinge das wirklich auf deinen Tisch dann schaffen, aber jetzt mal breiter gefasst, wie hältst du dein Wissen als Philipp Schröder frisch?
Ja, also ich glaube, es war bei mir immer schon so, dass ich von Gelesenem schwerer gelernt habe, als wenn ich es selber erfahren habe oder auf jeden Fall lebendig mir übertragen wurde von anderen Menschen. Das heißt, ich lerne am meisten immer noch dadurch, dass ich viele Menschen treffe, die sehr viel Ahnung von ihrem Bereich haben. Ne? Und das ist jedes Mal, wenn ich ein Business, ein Geschäft und ein Startup analysiere und merke, dass sie an meine Grenzen kommen, dann versuche ich so früh wie möglich einen Experten einzuschalten. Habe ich zum Teil nicht gemacht. Da hast du mich auch kopfschüttelnd angeguckt, was ich für Investments getätigt habe. Aber ich habe mich, das war glaube ich vor 10 Jahren, da habe ich mich aber gebessert mittlerweile.
Also aber das heißt ganz klar... Mein Kopfschütteln ist ja egal. Das muss ja dein Kopfschütteln sein.
Also auf jeden Fall, für mich ist das Wichtigste, das ist auch das Schönste am Leben sicherlich, sich mit Menschen zu treffen und von deren Erfahrung zu leben. Zu lernen, meine ich. Das sicherlich am meisten, neben der Tatsache, dass ich natürlich alles Mögliche lese. Aber Podcasts hören, also unter anderem natürlich dein, das ist natürlich eine andere Methode. Das mache ich dann morgens um 5 Uhr, wenn ich nicht schlafen kann.
Und das tut mir leid. Nee, ja, also okay. Nee, ich meine, das ist mein Podcast.
Achso, das war's.
Nein, ich finde meinen Podcast total super. Das hat mit mir zu tun. Das sind meine tollen Gäste. Die übrigens, das passt jetzt gar nicht in die normale Struktur, aber vollkommen egal. Ja. Ich finde, also wir kennen uns ja ein bisschen, das ist ja irgendwie kein Geheimnis. Aber ich finde, du fragst auch besonders gut und intensiv. Du bist einer der, also ich glaube, das liegt auch daran, dass du sehr, sehr neugierig bist und auch keine Scheu davor hast, deine Neugierde zu artikulieren. Mir ist das, also ich finde, ich kenne jetzt noch den einen oder anderen VC und Private Equity Investor und du bist nicht nur auf Empfangsmodus, also hörst gut zu, sondern du stellst auch Fragen, die, wo ich denke, guck mal, das hätte ich auch fragen können, habe ich nicht getraut oder bin auf die Frage nicht gekommen. Ich glaube, das ist auch so eine Qualität.
Ja, generell bin ich glaube, viele VCs sind sowieso neugierig. Ich bin, glaube ich, extrem neugierig, weil ich wahnsinnig gerne lerne. Aber das muss jetzt auch nicht nur im technologischen Bereich sein. Ne? Also ich stelle alle möglichen Fragen allen möglichen Leuten, weil ich alles gerne verstehen will. Ja, das führt dann manchmal auch vielleicht zu Fragen, die du normalerweise nicht stellen solltest, aber
weil ich auch so sozial angepasst bin. Großartig. Philipp Schröder, ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mir großartigen Spaß gemacht. Guck mal, das haben wir uns mal jetzt irgendwie fast eine Stunde unterhalten, obwohl wir uns schon so lange kennen. Ja, das ist gut. Ich glaube, das war eine interessante Stunde. Für alle, die das anders sehen, können Sie das in die Kommentare schreiben. Für alle, die das genauso sehen, natürlich genauso. Wir freuen uns immer über Feedback. Philipp, ganz herzlichen Dank.
Danke auch.